Viele Gläubige kennen den Ausdruck von der mächtigen Hand Gottes, verbinden ihn aber vor allem mit Schutz und Bewahrung. Petrus richtet den Blick weiter, hinter schwierigen Umständen steht ein Gott, der regiert und sein Volk in Liebe erzieht. Wer das übersieht, verzweifelt leicht an Anfechtungen und inneren Kämpfen. Wer es erkennt, beginnt mitten im Druck die stille, tragende Wirklichkeit der Gnade zu entdecken, die auf ein großes Ziel hinwirkt, Gottes ewige Herrlichkeit. Die mächtige Hand Gottes in seinem Regierungshandeln. Wenn Petrus davon spricht, dass wir uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen sollen, rückt er unser Leiden in einen größeren Horizont. Diese Hand ist nicht in erster Linie ein Bild für spektakuläre Wunder, sondern für Gottes verborgene, aber wirksame Regierungsführung. Er leitet die Geschichte, wie er zur Zeit Noahs durch die Flut das verdorbene Menschengeschlecht richtete und zugleich einen neuen Anfang bereitete. In 1. Mose 6-8 ist diese Hand nicht zu sehen, aber ihre Wirkungen sind überall, die Verdorbenheit wird ans Licht gezogen, das Gericht bricht herein, die Arche trägt durch und am Ende legt sich das Wasser. So ist es auch in unserem Leben, oft ist nicht die große äußere Tat, sondern die genaue Fügung von Umständen das Zeichen seiner mächtigen Hand. Wir haben gesehen, dass sich das ganze Buch 1. Petrus mit Gottes Regierung befasst und dass Gottes Regierung durch sein Gericht ausgeübt wird. Gottes Gericht vollzieht sich in dem Umfeld, das er gemäß seiner Souveränität angeordnet hat. So ordnete Gott zum Beispiel, um die Generation Noahs zu richten, eine große Katastrophe an, die Flut. Nur Gott konnte so etwas tun. Die Flut, die zur Zeit Noahs das Menschengeschlecht beendete, wurde durch die mächtige Hand Gottes herbeigeführt. In 5 Stunden und 6 Minuten bezieht sich die mächtige Hand Gottes auf Gottes verwaltende Hand, die besonders in seinem Gericht sichtbar wird. Unter dieser Hand gedemütigt zu werden bedeutet daher mehr als nur innerlich kleinlaut zu sein. Es heißt, die Deutungshoheit über unser Leben aus der eigenen Hand zu geben und Gott zuzugestehen, dass er als Herr der Geschichte auch Herr unserer Wege ist. Wenn unerwartete Krisen kommen, eine Krankheit, ein Zerbrechen von Plänen, ein Verlust, steht im Raum, ob wir hadern und uns verbittern oder ob wir in aller Not zugleich anerkennen. Gott hat nicht die Kontrolle verloren. In 1. Petrus 5:6 heißt es, lasst euch darum demütigen unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch zur rechten Zeit erhöhe. Das kleine Wort lasst euch zeigt, dass Demütigung hier nicht ein gewaltsamer Druck ist, sondern ein sich finden lassen unter Gottes Regierung. Wer in dieser Haltung bleibt, entdeckt mitten im Gericht eine verborgene Milde, dieselbe Hand, die zurechtweist, trägt auch, und dieselbe Macht, die unsere falschen Sicherheiten erschüttert, bereitet eine Erhöhung vor, die nicht auf Sand, sondern auf Gottes Treue gründet. Diese Sicht auf Gottes Hand bewahrt davor, leidvolle Erfahrungen vorschnell als Ausdruck von Hartherzigkeit oder Distanz Gottes zu deuten. Die Bibel verschweigt nicht, dass Gottes Regierung schmerzt, aber sie verbindet dieses Gericht mit seinem Herzen als Vater. So wie die Flut zugleich Ende und neuer Beginn war, können auch unsere Prüfungen sowohl ein Ende alter Bindungen als auch das Tor zu einer tieferen Gemeinschaft mit ihm sein. Wer die Frage warum nicht unterdrückt, aber vor Gott liegen lässt, und wer seine Wege nicht anklagt, sondern ehrlich fragt, Herr, was tust du mit mir, der beginnt, die verborgene Gnade mitten im Gericht zu entdecken. Am Ende bleibt die Zusage, dass die mächtige Hand Gottes kein dunkles Schicksal, sondern eine starke, liebende Hand ist. Sie ist mächtig genug, uns zu richten, wo wir uns verlieren, und zugleich zart genug, uns nicht fallen zu lassen. In dieser Gewissheit kann das Herz ruhiger werden, nicht, weil die Umstände leichter wären, sondern weil sie nicht mehr letzte Instanz sind. Wer sich so unter Gottes Hand findet, wird nicht klein gemacht, sondern innerlich weit und erfährt im eigenen Leben, dass der Gott, der richtet, derselbe ist, der zur rechten Zeit erhöhe und segnet. Lasst euch darum demütigen unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch zur rechten Zeit erhöhe. So vertilgte er alles Bestehende, das auf dem Erdboden war, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zum Vogel des Himmels, und sie wurden von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Die Einsicht, dass Gottes mächtige Hand in den oft unscheinbaren oder schmerzlichen Fügungen unseres Lebens wirksam ist, lädt dazu ein, Leiden nicht als Zufall oder bloß als Angriff des Feindes zu sehen, sondern als Teil einer weisen Regierung, die auf unsere Wiederherstellung und Reifung zielt. So kann selbst im Dunkeln eine leise Erwartung wachsen, dass dieselbe Hand, die jetzt zurechtweist, uns zur rechten Zeit auch aufrichtet. der Gott aller Gnade und sein Ziel mit unserem Leiden. Wenn Petrus Gott am Ende seines Briefes den Gott aller Gnade nennt, öffnet sich ein weiter Raum. Gnade ist bei ihm nicht nur ein Akt der Vergebung, sondern die dauernde Zuwendung eines Gottes, der sich selbst schenkt. Dieser Gott hat in Christus einen Weg genommen, der alle Tiefen menschlicher Existenz berührt: Menschwerdung, verborgener Alltag, Leid, Tod, Auferstehung, Erhöhung. In diesem Christus, so schreibt Petrus am Anfang, sind wir auserwählt, nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung des Blutes Jesu Christi. Am Ende fasst er zusammen: Der Gott aller Gnade, der euch berufen hat hinein in seine ewige Herrlichkeit in Christus Jesus, wird euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, selbst zurüsten, festigen, stärken und gründen. Zwischen diesem Anfang und diesem Ziel entfaltet sich unser Lebensweg. In diesem Vers bezieht sich alle Gnade auf den Reichtum der überreichen Versorgung des göttlichen Lebens in vielen Aspekten, die uns in vielen Schritten des göttlichen Wirkens an uns und in uns in Gottes Ökonomie dargereicht wird. Der erste Schritt besteht darin, dass er uns ruft, und der letzte darin, dass er uns verherrlicht, wie es hier heißt, der euch in seine ewige Herrlichkeit berufen hat. Zwischen diesen beiden Schritten stehen seine liebevolle Fürsorge, während er uns züchtigt, sowie sein Werk, uns zu vervollkommnen, zu festigen, zu stärken und zu gründen. In all diesen göttlichen Handlungen wird uns die überreiche Versorgung des göttlichen Lebens als Gnade in vielfältigen Erfahrungen dargereicht. Die Formulierung "hinein in seine ewige Herrlichkeit" macht deutlich, wie groß Gottes Ziel ist. Es geht nicht darum, uns nur durch das Leben zu bringen, sondern uns in eine Wirklichkeit hineinwachsen zu lassen, in der seine Gegenwart alles durchdringt. Diese Herrlichkeit ist nicht nur eine ferne Belohnung, sie beginnt schon jetzt, indem Gottes eigenes Leben in uns Gestalt gewinnt. Der Weg dorthin ist allerdings gezeichnet von einer kurzen Zeit des Leidens. Kurz ist sie nicht, weil sie sich subjektiv so anfühlt, sondern weil sie gemessen an der Ewigkeit begrenzt ist. Gerade in dieser Spannung entfaltet sich der Gott aller Gnade, er begleitet nicht nur von außen, sondern wirkt innen. Wenn Petrus sagt, Gott werde uns zurüsten, festigen, stärken und gründen, beschreibt er ein inneres Baugeschehen: Risse werden geschlossen, wankende Bereiche stabilisiert, erschöpfte Kräfte erneuert, und das Fundament unseres Lebens wird tiefer in Gott selbst hinein verankert. In diesem Licht bekommen Prüfungen eine andere Farbe. Sie bleiben schmerzhaft, aber sie verlieren ihren Charakter als blinder Unsinn. Sie werden zu Orten, an denen Gott seine Gnade in neuen Facetten zur Geltung bringt. Manches, was uns zerbricht, entlarvt nur, worauf wir tatsächlich gebaut haben. Andere Erfahrungen konfrontieren uns mit unserer Schwachheit und unserer Unfähigkeit, aus eigener Kraft treu zu bleiben. Gerade hier zeigt sich, dass Gottes Gnade mehr ist als ein Überdecken von Fehlern, sie ist eine überreiche Lebensversorgung, die uns in jedem Schritt seines Wirkens erreicht, wenn er ruft, wenn er züchtigt, wenn er tröstet, wenn er stärkt. Wer diese Spur im eigenen Leben entdeckt, beginnt Leiden nicht zu romantisieren, aber sie auch nicht mehr als Gegensatz zur Gnade zu sehen. Beides gehört zusammen, die ernste, formende Hand Gottes und die zarte, tragende Zuwendung des Gottes aller Gnade. Das kann eine leise Zuversicht wachsen lassen, kein Weg, den Gott zulässt, ist vergeudet, wenn er uns tiefer in seine Herrlichkeit hineinführt. Die Frage verschiebt sich von "wann hört das endlich auf" hin zu "was möchtest du in mir vollenden?" Und mitten im Unfertigen wird spürbar, dass der Gott, der den ersten Schritt getan hat, auch den letzten Schritt verantwortet. Aber der Gott aller Gnade, der euch berufen hat hinein in seine ewige Herrlichkeit in Christus Jesus, wird euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, selbst zurüsten, festigen, stärken und gründen. Die auserwählt wurden nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung des Blutes Jesu Christi, Gnade euch und Friede werde euch vermehrt. Die Betrachtung Gottes als Gott aller Gnade hilft, den eigenen Weg nicht von den wechselnden Gefühlen oder Belastungen her zu definieren, sondern von seinem Ziel her, Berufung in die ewige Herrlichkeit, so kann ihm bewusst sein, dass er selbst zurüstet, festigt, stärkt und gründet, auch schwere Zeiten zu Stationen eines verborgenen Wachstums im Leben mit ihm werden. In der wahren Gnade stehen, mitten im Kampf. Am Ende seines Briefes zieht Petrus eine leise, aber gewichtige Zusammenfassung, euch ermahnt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Alles, was er über Leiden, Gericht, Demut, Wachsamkeit und Hoffnung geschrieben hat, ordnet er unter diesen einen Begriff, wahre Gnade. Sie ist nicht weichzeichnend, sondern tragfähig. Sie umfasst die Berufung, die Züchtigung, die Ermutigung und die Verheißung. In dieser Gnade zu stehen heißt, sich von ihr umgeben und getragen zu wissen, gerade dann, wenn der Boden unter den Füßen zu schwanken scheint. Außerdem sollen wir wachsam sein gegenüber unserem Widersacher, dem Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn wir wachsam sind, werden wir nicht getäuscht, wenn Satan sich in der Form von Sorge verkörpert. Im Gegenteil, der Widersacher, der brüllende Löwe, wird von uns besiegt werden. Zu dieser Gnade gehört, dass wir mit unserer inneren Last nicht auf uns selbst zurückgeworfen bleiben. Unmittelbar vor der Warnung vor dem Widersacher schreibt Petrus, indem ihr alle eure Sorge auf ihn wirft, denn er ist besorgt für euch. Sorge wird hier nicht moralisch verurteilt, sondern als etwas benannt, das uns zu verschlingen droht, wenn es sich von Gott löst. Wenige Zeilen später beschreibt Petrus den Feind als brüllenden Löwen, der sucht, wen er verschlingen kann. Zwischen beiden Versen liegt ein Zusammenhang, Angst, Misstrauen und heimliche Anklagen gegen Gott sind oft die Form, in der der Widersacher ansetzt. In der wahren Gnade zu stehen bedeutet darum auch, diese inneren Bewegungen nicht absolut zu setzen, sondern sie in Gottes Blick zu stellen. Wenn Petrus dazu aufruft, nüchtern und wachsam zu sein, zielt er nicht auf eine angespannte Daueralarmbereitschaft, sondern auf eine geerdete Klarheit, die Einsicht, dass unser innerer Kampf Teil eines größeren geistlichen Geschehens ist. Der brüllende Löwe und die mächtige Hand Gottes sind nicht Gegenspieler auf Augenhöhe, Gottes Regierung umspannt auch das, was der Feind plant. Diese Gewissheit nimmt der Auseinandersetzung nicht den Ernst, aber sie entzieht ihr den Schrecken des Unkontrollierbaren. Widerstand im Glauben, von Petrus beschrieben als standhaftes Festhalten, ist dann kein heroischer Kraftakt, sondern das Bleiben in dem Raum, den Gottes Gnade eröffnet hat. Dieser Raum der Gnade hat eine konkrete Gestalt, Frieden und Liebe, die sich auch zwischen Menschen zeigen. Darum endet der Brief mit dem Wunsch, Friede euch allen, die in Christus sind. Der Friede, von dem hier die Rede ist, ist mehr als das Ausbleiben von Konflikten, er ist die Atmosphäre, die dort entsteht, wo Menschen ihren Halt nicht in eigenen Sicherheiten, sondern in Christus haben. Wenn die Gnade uns trägt, können wir einander mit dem Kuss der Liebe begegnen, mit einer Offenheit und Verbundenheit, die nicht von äußeren Umständen abhängt. So wird die Gemeinde zum Ort, an dem sichtbar wird, was es heißt, in der wahren Gnade zu stehen, mitten im Kampf, aber nicht ohne Halt, mitten im Leiden, aber nicht ohne Hoffnung. Indem ihr alle eure Sorge auf ihn wirft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, jemanden zu verschlingen. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Zu verstehen, dass wahre Gnade sowohl Gottes tröstende Nähe als auch seine Formen der Regierung umfasst, kann helfen, innere Kämpfe und äußere Anfechtungen nicht als Widerspruch zur Gnade zu deuten, sondern als Situationen, in denen sich gerade zeigt, wie tragfähig sie ist und wie sehr Gottes Sorge und Friede unseren Stand im Glauben sichern. Gott, du Gott aller Gnade, wir bringen dir unser Leben mit allem, was uns bedrückt, verwirrt und verletzt, und bekennen, dass deine mächtige Hand über allem steht. Lass uns erkennen, dass deine Wege mit uns nicht zerstören, sondern wiederherstellen, nicht niederdrücken, sondern in deine Herrlichkeit hineinführen. Herr Jesus Christus, danke, dass du alle Schritte von Erniedrigung, Kreuz, Auferstehung und Herrlichkeit gegangen bist, damit wir in dir in die Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott hineingenommen werden. Stärke unser Vertrauen, wenn wir dein Gericht und deine Zucht erleben, und gründe uns tiefer in dich, damit unser Glaube nicht wankt und dein Friede in unseren Herzen Raum gewinnt. Möge deine wahre Gnade unser innerer Halt sein, bis wir dein Angesicht in der ewigen Herrlichkeit schauen. Amen.